ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Was um Himmels Willen hat diese Bibelstelle mit Geisterjäger zu tun? Könnte man jetzt fragen. Nun, vielleicht hat sie damit zu tun, dass sie erklärt, wer wir sind. Ihr müsst verstehen, das waren die ersten Worte, die Adam hörte, nachdem er aus dem Staub geformt, Leben eingehaucht bekam und seine Augen aufschlug. Es waren Worte des Segens. Nicht jeder von uns ist so aufgewachsen, dass er so in eine Familie reingeboren wurde, dann wurde er nur mit Segen überschüttet, die ganze Kindheit lang. Viele von uns haben viel öfters gesagt bekommen, was wir alles nicht drauf haben, warum wir nicht gut sind, dass wir zu dick, zu dünn, zu dumm oder was auch immer sind. Dinge, die viele Eltern falsch machen, gerade beim ersten Kind. Gott hat es richtig gemacht und hat uns ein Bild gegeben, wie Ermutigung funktioniert, wie wir Potenziale ausschöpfen und entwickeln können. Sein Auftrag, der Auftrag von Adam, sollte weit über den Garten Eden hinausreichen. Er sollte die ganze Erde füllen und er sollte herrschen. Das bekam er klein Adam direkt mitgeteilt, als er diese Erde hier sozusagen betrat. Gott machte Adam ihm nicht etwa oder etwas ähnlich, sondern er formte ihn nach seinem Abbild. Er legte 100% von sich in diesen Adam. Er schuf ihn, um zu herrschen und legte alles unter seine Füße. Das, was hier mit uns oder unserem betitelt wird, das sind ja Majestätsplurale, so nennt sich das, in unserem Bild, uns ähnlich. Es sind auswechselbare Begriffe, sagt Rüri, die anzeigen, dass der Mensch in natürlicher und in moralischer Ähnlichkeit zu Gott geschaffen wurde. Als er sündigte, das wissen wir, verlor er die moralische Ähnlichkeit, das heißt seine Sündlosigkeit, während er aber die natürliche Ähnlichkeit, das heißt Intellekt, Emotionen und Wille, weiterhin behalten hat. Wie gut. Wenn ihr mich morgens in Heistenbach im Wald oder im Feld sehen würdet, würdet ihr mich mit zwei vierbeinigen Wesen treffen, mit denen ich so eine gute Stunde durch Wald und Feld spaziere. Wenn ihr nicht kurzsichtig seid, würde keiner von euch, wenn ihr uns drei so sehen würdet, auf die Idee kommen, dass wir von einer Art sind. Die gleiche Spezies. Man würde sehen, da ist ein Mensch und das sind zwei Hunde. Okay? Verschiedene Spezies, verschiedene Arten. Als Gott mit Adam und Eva die Zeiten im Garten Eden verbrachte, von denen der Psalmist auch noch schreibt, war es so, dass dieselbe Herrlichkeit alle drei Wesen umgab. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, vielleicht wie so eine Aura oder so ein Lichtschein oder was auch immer. Nur bin ich sicher, würden wir die beobachten, würden wir eins feststellen, das sind drei Wesen der gleichen Art. Und das ist das, was ich euch mitgeben will durch diese Bibelstelle. Gott sagt, er hat uns nach seinem Bild gemacht. Wer ist denn Gott? Gott stellt sich uns vor an vielerlei Stellen als sprechender Geist. Mit vielen Attributen wie Herrschaft und Allmacht und all dem. Aber erstmal, er ist ein sprechender Geist. Er ist ein Geist, der spricht, der mit seinen Worten die ganze Existenz von all dem, was wir anfassen können, letztendlich bewirkt hat. Wir sind lebendiger, sprechender Geist mit der Fähigkeit zur Multiplikation und der Beauftragung zur Herrschaft. Das ist zutiefst, wer du bist, ob du es glaubst oder nicht. Weil das ist die Art, nach der du gemacht wurdest. Das ist die Form, aus der du gegossen wurdest. Es kann nicht anders sein. Heißt das, du bist immer herrschaftlich unterwegs und stehst über den Umständen und du lebst ein siegreiches und erfolgreiches Leben? Nun, wenn das so wäre, bräuchten wir uns hier nicht mehr treffen und uns immer wieder daran erinnern, was Gott eigentlich für uns will, sondern dann wäre ja alles perfekt. Wir wissen, das Leben ist nicht perfekt und keiner von uns. Aber wir wissen, wir sind nach einer perfekten Form gemacht. Ich rede nicht von der Äußerlichkeit, ich rede von der Form dessen, wer wir eigentlich sind. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass wir Geist sind, der eine Seele hat und in einem Körper lebt. Der Körper fällt irgendwann weg. Der Körper hat ein Ablaufdatum. Das Ding verbraucht sich, okay? Das merkt jeder, der ein bisschen älter wird. Das verbraucht sich. Das hat gar nichts mit Unglauben zu tun. Das ist normal. Ein 90-Jähriger hat einfach weniger Reserven als ein 20-Jähriger. Okay, das liegt in der Natur des Ablaufdatums unseres irdischen Körpers. Was aber eben nicht heißt, dass wir vergehen, sondern nur der Körper. Und doch beobachten wir immer wieder, wie viel Wert auf den Körper gelegt wird. Vielleicht in unserer Generation mehr als je zuvor. Der Körper scheint für manche Menschen alles zu sein. Der wird dann gepusht und mit Kleidung und mit Operationen und was auch immer versucht, die Jugend zu erhalten um jeden Preis, weil tatsächlich ist das ja alles, was manche Menschen haben. Es ist ihr Körper. Bei Schauspielern ist es noch extremer. Wenn das Gesicht faltig wird, kriegen die keine Jobs mehr. Da will ich noch einiges verstehen, dass man dann eher ein bisschen liften lässt, damit man noch mal ins Kino kommt als Schauspieler, als Darsteller oder als Sänger oder was auch immer. Aber sag mal ehrlich, das ist doch nicht, wer wir sind. Hey, das wäre doch erbärmlich, wenn unser Körper das wäre, wer wir sind. Oh nein, dann hätten wir ein richtiges Problem. Das hebräische Wort, was in dieser ersten Bibelstelle erwähnt wird, ist das Wort Zelem. Und Zelem bedeutet wortwörtlich Abbild oder Götze. Wenn ihr die Bibel ein bisschen besser kennt, vor allem das Alte Testament, wisst ihr, der Herr hasst Götzendienst. Er hasst es, wenn irgendetwas anderes das Attribut für sich in Anspruch nimmt, ich bin aber wie Gott oder ein Gott. Das tut ja jeder Götze letztendlich, egal wie er heißt, welche Mythologie das auch ist. Es sind immer wieder irgendwelche Dinge, in der Regel aus Stein oder Holz, gemeißelt oder geformt und beanspruchen und dann, wow, bete mich an. Und Gott sagt, niemand hatte das Anrecht, das zu tun, niemand. Es gibt nur einen Götzen, der legal ist. Und das ist der Mensch. Das ist der Einzige, der nach seinem Abbild geschaffen wurde. Nicht um ihn anzubeten, also nicht um den Mensch anzubeten, sondern damit dieses Abbild Gott anbetet und erkennt, hey, daraus bin ich geschlagen, aus dem Stein. Der hat mich gemacht, er hat mich geformt, er hat mich bevollmächtigt, er liebt mich. Es ist so gut, sein Kind zu sein. Das ist hier, was wir seit 2000 Jahren sagen können, noch nicht so lange. Vorher war dieser Gedanke völlig absurd. Wie, du bist ein Kind Gottes? Hey, bist du abgehoben oder was? Aber genau das ist, wer wir sind. Wir leben in einer geistlichen Welt. Und ich sage euch nichts Neues. In dieser Welt sind wir entweder Jäger oder Gejagter. Jäger oder Beute. Deswegen habe ich euch das hier aufgebaut. Das ist vom Playmobil, wer es jetzt nicht sehen kann, wenn die CD irgendwann hört, das sind Ghostbusters. Verschiedene Geister in verschiedenen Outfits. Da haben wir den Marshmallow Man oder hier diesen bisschen entarteten Wauwau. Oder den Herrn mit Zylinder. Oder das Spukgespenst hier, Bettlaken-like. Oder hier den grünen Klipsch. Wie heißt der? Klipper, was auch immer. Und davor stehen hier, mein Sohn hat das wundervoll aufgebaut, lauter Ghostbusters, die natürlich sofort die in Schach halten, wie sich das gehört. Dann kommen die in die kleinen Kisten und sind eingesperrt. Ich will sagen, das Problem der meisten Gejagten ist, dass sie gar nicht wissen, dass sie gejagt werden. Sie wissen überhaupt nicht, wer sie jagt. Nicht, dass sie es gar nicht spüren würden. Ich glaube, viele Menschen wissen, dass sie Opfer sind. Einige benehmen sich tatsächlich auch extrem wie Opfer. Andere versuchen auszubrechen, versuchen eher so diesen Täter- oder Retterrolle zu spielen. Letztendlich alles Rollen, die nicht das ausdrücken, wer wir eigentlich sind. Menschen, die geistliche Welt nicht verstehen, können auch hier nicht viel anders handeln. Weil alles in der geistlichen Welt hat mit Glauben zu tun. Markus 11, 23 und 24 sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Es geht also, und das ist eine der Kernschriftstellen, wenn es um biblischen Glauben geht, es geht um zweierlei. Es geht um Glauben und es geht um Sprechen. Christen aller Generationen haben immer versucht, das auseinander zu dividieren. Die einen gehen mehr über das Glauben, das Innere und das Überzeugtsein, und die anderen, die faseln ständig. Die reden und reden und reden und haben aber gar nicht wirklich den Glauben dahinter. Und beides funktioniert nicht. Die Welt um uns herum ist voller Sehnsucht danach, Gott zu erleben. Die Menschen bekehren sich nicht wegen der guten Predigt alleine. Die bekehren sich, wenn sie sehen, dass etwas passiert im übernatürlichen Bereich. Sei das eine Heilung, sei das Gebetserhörung, sei das Charakterveränderung, Freiheit von Sucht, Dämonenaustreibung, Totenauferweckung. Ich sag dir, wer sowas erlebt, ist offener, mehr zu hören von Gott. Das war übrigens schon immer so, das ist keine Idee der charismatischen Christen, sondern liest die Apostelgeschichte. So fing alles an. Eine Heilung, 1000 bekehren sich. Eine Heilung, 3000 bekehren sich. Okay, warum sollte das heute anders sein als damals? Diese zwei Dinge, Glauben und Sprechen, entscheiden, wie du dein Leben lebst. Ob du herrschst oder ob du beherrscht wirst. Ob du erfolgreich sein wirst oder ob du versagst. Ob du oben oder ob du unten bist. Ob du Frieden und Freude besitzt oder in einer ständigen emotionalen Achterbahn durch dein Leben rauschst. Ich habe herausgefunden, dass die Bibel einiges darüber sagt, wie wir dem Geist Gottes nachjagen sollen. Und das ist so für mich der erste große Punkt. Wenn wir Geisterjäger sind, dann müssen wir wissen, wem wir nachjagen sollen. Zum einen sagt uns Gott hier in zwei Bibelstellen als Auswahl, wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben, wer aber nichtigem nachjagt, dem mangelt es an Verstand. Okay, aus der Landwirtschaft, noch eins aus der Landwirtschaft, beides aus den Sprüchen. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, wird sich an der Armut satt essen. Okay, wir sehen also, wir können durchaus den falschen Dingen nachjagen. In der heutigen Zeit würde wahrscheinlich das anders formuliert sein. Wer all seine Hoffnung auf Aktien setzt oder auf beruflichen Erfolg oder darauf, die erste Million zu verdienen oder was auch immer so Ziele sein können, die eben nicht die Kernziele des Lebens sind, das sind Leute, die nicht weiterkommen, die es nicht schaffen, die den falschen Dingen nachjagen und dadurch ja die richtigen Dinge verpassen. Ich bin froh, dass es noch viel mehr Aussagen darüber gibt, was die richtigen Dinge sind, denen wir nachjagen sollen. Und ich bombardiere euch jetzt kurz mit ein paar Bibelstellen. Ihr müsst jetzt nicht alle auswendig lernen. Es reicht, wenn ihr die Inhalte mitbekommt. Deswegen spare ich mir jetzt auch, wo das alles steht. Wer das wissen will, schreibt mir eine E-Mail, ich schicke dir gerne die Bibelstellen zu. Der Weg der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den hat er lieb. Eine andere Bibelstelle, wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Drittes, so lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten, er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Vierte Bibelstelle. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt also der Liebe nach, doch bemüht euch daneben auch um die Geistesgaben, besonders aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und die letzte Bibelstelle zu dem Thema: Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute, ersuche Frieden und jage ihm nach. So, das sind also echte Jagdziele, die Gott uns hier mitgibt. Zusammengefasst: Gerechtigkeit, Gnade, Erkenntnis des Herrn, Frieden mit allem, Heiligung, Liebe, Geistesgaben, Frieden. Das sind Jagdziele, okay? Wenn du also dich das nächste Mal auf die Jagd machst, schau, dass du den richtigen Hirsch vor der Flinte hast. Nimm dir die Viecher, in Anführungszeichen, die Dinge, die Gott uns empfiehlt, denen wir nachjagen sollen. Und ich sag dir, wenn du mal gejagt hast, ich kenne ein paar Jäger in meinem Bekanntenkreis, jagen ist nicht so easy, wie man sich's vorstellt. Und das, was hier mit Nachjagen auch als Wort übersetzt wird, aus dem Griechischen, ist ein sehr hartes Wort, was nicht so nebenbei passiert. Es erfordert deine volle Konzentration. Es erfordert all deinen Einsatz. Nachjagen geschieht niemals zufällig, sondern gezielt und mit voller Absicht. Ein Jäger bleibt stets auf der Fährte seiner Beute. Und ich sag dir, Nachjagen kostet einen Preis. Es kostet dich Bequemlichkeit, es kostet dich Geld, es kostet dich Zeit, es kostet dich ein Nein zu anderen Dingen. Wenn ich fokussiert auf eine Sache bin, muss ich rechts und links die Dinge absagen. Richtig? Aber wenn ich weiß, dass das, was ich jage, das Kostbarste ist, was es gibt, wenn die Erkenntnis des Herrn so wesentlich ist für mich, dass ich ohne sie überhaupt nicht mehr leben kann, und das ist, wie es mir geht, ich kann ohne vielem leben, weißt du, aber nicht ohne eng bei ihm zu sein, will ich niemals wieder leben. Niemals. Dann weißt du, der Preis kostet, der Jagd kostet was. Alles, was wirklich wertvoll und gut ist, kostet dich was im Leben. Wenn du zu einer Frau Ja sagst, dann sagst du zu allen anderen Frauen auf dem Planeten Nein. Das ist ein Preis. Ja. Yeah. Am Anfang ist der Preis auch noch klar, man macht es gern und dann nach 10, 20, 30 Jahren merkt man, man muss diesen Preis wirklich bewusst bezahlen. Okay? Emotionen sind mal oben, mal unten, da gibt es Dinge, die passieren. Alles, was kostbar ist, kostet einen Preis. Christ zu sein, kostet einen Preis. Und der höhere Preis ist, Nachfolger zu sein. Nicht nur gerade so es in den Himmel zu schaffen, was es hat mich nicht so arg interessiert. Ich wollte vorne dabei sein. Ich wollte mitspielen mit den großen Jungs im Reich Gottes. Was nichts mit Größe zu tun hat an Mengen, Menschenmengen oder sowas, sondern an Nähe zu Gott. Ich wollte nah dran sein an dem Großen, an dem richtig Großen, an dem größten Ding im ganzen Universum. Das ist Gott. Danke. Ich möchte euch einen Jäger vorstellen, den ihr alle kennt, auch wenn ihr die Bibel gelesen habt. Das ist Paulus. Paulus war der Jäger, weißt du so. Der hat dem nachgejagt und der hat etwas gesagt, was uns sehr helfen kann im Philipperbrief, Philipper 3,13 ab. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sein, so gesinnt sein. Wow, Paulus, das ist aber ein super hoher Standard. Ich bin doch nur ein kleiner Christ, ein Wurm im Reich Gottes. Ich habe noch keine Würmer im Reich Gottes gesehen, die wie Menschen aussehen. Er sagt, nach seinem Bild gemacht. Ihr seid Söhne und Töchter. Ihr habt brillantes Potenzial. Jemand sagte mal, so sagen, du hast viel Potenzial, ist eigentlich die größte Beleidigung. Weil es heißt, dass es noch nicht entwickelt wurde. Okay, das müssen wir uns dann eben anschauen, wie weit ist unser Potenzial wirklich umgesetzt und wie weit trauen wir uns gar nicht, irgendwas zu entwickeln. Es gibt Leute, die trauen sich nicht, irgendwas zu tun im Reich Gottes. Die putzen nicht mal die Toiletten in der Gemeinde. Schade. Die meisten Dienste fangen nämlich genau so an. Die großen Prediger, die ich kenne, haben so angefangen. Wir haben so angefangen, machen sie immer noch. Weiß der Gott. Paulus reduzierte hier in dieser Bibelstelle den gesamten Heiligungsprozess, und Heiligung bedeutet Absonderung von Dingen, die mich in eine andere Richtung führen. Er konzentriert diesen gesamten Heiligungsprozess auf das schlichte und einfache Ziel, das eine zu tun, nämlich nach Christusähnlichkeit zu streben. Nach Christusähnlichkeit. Der größte und wichtigste geistliche Kampf, wisst ihr, der findet nicht mit Dämonen statt. Ja, das mag mal Spaß machen, einen Dämon auszutreiben, haben wir alles schon gemacht, ist nett. Die müssen tatsächlich gehen, wenn wir wissen, wer wir sind, gar kein Problem. Aber das ist nicht der wichtigste Kampf. Und der kommt auch gar nicht so oft vor, wie manche das gerne hätten. Der wichtigste Kampf ist der in mir. Man könnte fast sagen, den inneren Dämon, obwohl es kein Dämon ist. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Charakterhaltung. Es ist Rebellion oft, Stolz, Ungehorsam, die ich angehen muss. Das ist der wichtigste Kampf. Denn nur dann kann ich das eine tun, was Gott von mir will. Ihr kennt die Mutter aller Schlachten aus dem Islam. Ich sag mal, es gibt auch die Mutter aller Jagden. Und das ist christlich. Amen. Und die steht im Johannes 15. Ich lese ab Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Soweit das Wort Gottes. Die bedeutendste Jagd, die Mutter aller Jagden eines Christen, ist immer die, in ihm zu bleiben. Man erschrieb zu seinen Jüngern. Er sagt, damit ihr meine Jünger werdet. Werden heißt ein Prozess, der nicht aufhört. Unsere Jüngerschaft entscheidet sich jeden Tag aufs Neue. Wir entscheiden immer, ob wir Christ oder Jünger sein wollen. Jünger gehen ihm nach. In den Bereichen, die schön sind, und in den Bereichen, die uns nicht so gefallen. Richtig? Das entscheidet. Das ist sehr wichtig. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Die Christen bewegen meistens nichts, die Jünger bewegen was. Weil sie bereit sind, einen Preis zu zahlen. Der Zuschauer, wir haben eben dieses Bild, der Zuschauer zahlt diesen Preis nicht. Der sitzt und guckt zu, das ist nett. Der Jünger geht aufs Spielfeld. Er riskiert eigentlich alles. Wenn du fürs Reich Gottes lebst, riskierst du alles. In diesem Land weniger, in anderen Ländern kann es auch dein Leben kosten. Ich möchte jetzt den zweiten Punkt einleiten. Ich könnte viel sagen über das in Jesus bleiben, aber darüber habe ich schon ein paar Mal gepredigt. Hört euch die Predigten dazu an, die sind im Netz hier kostenfrei erhältlich. Ich möchte jetzt über die andere Jagd sprechen, über den anderen Geist, dem wir nachjagen sollen. Und dazu habe ich dieses Video ausgesucht aus dem Ende der 80er. Carmen war wahrscheinlich der erfolgreichste Sänger seiner Zeit, in dieser Zeit. Ganz oben, hat also auch die weltlichen Billboards geschlagen mit einem Hit nach dem anderen. Hat die besten Videos gemacht, die es in dieser Zeit gab. Und eins davon habe ich mitgebracht. Es heißt Satan Bite the Dust oder auf Deutsch Satan beiß ins Gras. Er hat es als Western-Parodie sozusagen gemacht, aber ihr solltet die Texte ja vorher lesen. Ich hoffe, ihr habt es gemacht, weil die nicht englischsprachigen, ihr würdet sonst vielleicht das eine oder andere verpassen, was er sagt. Okay. Ja, der ist Christ. Das ist ein ganz heißer Christ. Okay.
He's a lying, thieving rattlesnake, and he's broken every law. He's terrorized the lives of men, and he's under arrest because I've been sent with a warrant from the body of Christ.
What kind of warrant is that?
Satan, bite the dust.
Presence of God, I can feel your fear from here. How much you want to
spirit-filled man, and I'm told the bill of your eternal destruction across the land. Was I represent only real Christian today? And offer lies and take a time to throw your queen away. I'm gonna look at you with two bullets that are called city crud. One bullet is called the word of my testimony, and the other one's called the word of Satan.
Halleluja, a good one, ja. Habt ihr gemerkt, die zwei Kugeln zum Schluss? Das Wort des Zeugnisses und das Blut Jesu. Das sind exakt Waffen, die wir benutzen sollten. Wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir tun niemandem was Böses, der menschlich ist, aber sehr wohl die Mächte dahinter. Ihr habt gesehen, die Menschen flohen und die Dämonen, die waren ja zu sehen in ihrer eindrucksvollen Gestalt, die muss auf andere Weise den Ort verlassen. Sobald nämlich ein Christ weiß, wer er ist, welche Autorität er hat, dass er zum Herrschen berufen wurde. Wenn Gott für mich ist, wer sollte gegen mich sein? Der Teufel selbst hat keinen Handgriff mehr an mir. Das zu wissen ist wichtig. Und das sage ich jetzt den Nachfolgern, nicht den Christen. Für Christen gilt es nur sehr eingeschränkt, für Nachfolger gilt es uneingeschränkt. Der Grund ist der, Matthäus 28, lies es dir durch. Wer hingeht und die Werke tut, mit dem sagt Jesus, ich bin mit dir alle Zeit. Viele Leute nehmen das für sich in Anspruch, aber gehen nicht hin, tun nichts für Jesus und wundern sich, dass alles in ihrem Leben schief geht, obwohl sie tatsächlich grundsätzlich an Jesus glauben. So, Jüngerschaft hat einen Preis, aber Jüngerschaft macht auch definitiv einen Unterschied in vielen Bereichen auf den Lebensweg. Notwendigen und lebenswichtigen Bereichen. Nun, der Kampf, den wir kämpfen gegen den geistlichen Feind, gegen den Geist, den anderen jetzt, eben haben wir über den Geist Gottes gesprochen, den wir nachjagen sollen, den wir bekommen sollen, den wir in und um uns haben sollten, alle Zeiten. Jetzt sprechen wir von dem Geist, den wir tatsächlich in anderer Weise jagen. Und der Kampf geht um die Wirksamkeit des geglaubten und gesprochenen Wortes Gottes. Als Jesus das Gleichnis von der vierfachen Saat erklärte, sagte er hierzu einige sehr, sehr bemerkenswerte Dinge. Er sagte, Matthäus 13, ab 19, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt hundertfältig, der andere 60-fältig und ein dritter 30-fältig. Also bei dem einen raubt der Feind direkt das Wort wieder aus dem Herzen. Vielleicht hörst du heute das Wort Gottes zum ersten Mal und du gehst raus und bist sofort wieder draußen und das Wort ist scheinbar, weißt du gar nicht mehr, was hier gepredigt worden ist. Es ist passiert. Es ist alles wieder weg. Es hat keinen Eindruck auf dich, keinen Einfluss auf dich. Dein Leben geht weiter, wie es war. Der andere nimmt Anstoß, wenn es schwierig und unpopulär ist, an Jesus zu glauben. Wenn du belächelt wirst, vielleicht in der eigenen Familie, auf der Arbeit, im Freundeskreis, dann rudert mal wieder zurück und sagt, ja, Jesus ist gut, aber ich bin ja keiner von den Fanatikern. Ja, es ist so eine Randsache in meinem Leben, aber es ist natürlich nicht das Zentrum. Und viele lassen zu, dass Sorgen und der Betrug des Reichtums das Wort ersticken. Als ich das erste Mal richtig verstand, war ich beeindruckt, weil ich hörte immer nur Sorgen, weißt du? Ja, die Sorgen. Leute hören das Wort, dann kommen Sorgen in ihr Leben, vielleicht Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder Tod. Und dann haben sie keine Zeit mehr für Jesus und dann lässt das immer mehr nach. Aber es gibt hier ein zweites Ding, der Betrug des Reichtums. Darüber könnte man wirklich nachdenken, weil das ist viel mehr als nur Sorgen. Das ist das Gegenstück eigentlich davon. Ich bin erfolgreich, das Leben läuft gut, bin in meinen Powerjahren, alles, was ich anpacke, gelingt mir. Diese Art ist gemeint. Du hast so viel zu tun, weißt du? Vielleicht sogar fürs Reich Gottes. Stell dir vor, du bist so beschäftigt für Gott, dass du Gott gar nicht mehr kennst. Das ist eine Pastorenkrankheit, muss man aufpassen. Ja, das passiert schneller, als man denkt. Ich war schon nah davor. Ihn zu kennen, ist das Wichtigste im Leben. Und nur aus ihm heraus kann ich tun, was ich tue, ohne dass es mich ausbrennt. Das geht dir auch so. So, der Kampf geht also um das gesprochene Wort Gottes, um die Wirksamkeit dessen, nämlich wie in dem Saatbeispiel. Aber es geht auch um deinen Gehorsam. Weil du kannst Gott gehorchen oder dem Feind oder deiner Ich-Sucht. Ich-Sucht haben wir ja alles nicht mehr, oder? Oder doch? Wenn wir damit keine Probleme hätten, würde ich nicht verstehen, warum das halbe Neue Testament damit gefüllt ist, uns vor dem Fleisch zu warnen. Das ist an Christen geschrieben, okay? Hey, wir haben Fleisch. Fleisch meint unsere alte Natur, die Dinge, die wir so lieben, die uns beschäftigen, ablenken, nach denen wir uns sehnen. In der Regel gute, harmlose Dinge, muss gar nicht was Schlimmes sein. Aber es kann uns so einnehmen, dass wir das Wesentliche aus dem Auge verlieren. Ich weiß, als ich mein erstes neues Auto gekauft habe, ich war Monate vorher nur noch an diesem Wagen am Denken. Ich war auch schon Christ, aber das war so wichtig, weißt du, das hat mich so beschäftigt. Und hey, weiß nicht, so weit ist es nicht gegangen, aber ich kann verstehen, je nachdem, was es ist, dass das einen richtig raushauen kann aus allem Geistlichen. Weil man ja nur noch damit beschäftigt ist. Es kann dein Geschäft sein, wenn du selbstständig bist. Es kann deine Ehe sogar sein oder deine Kinder. Das sind gute Dinge, wisst ihr? Und die können aber, wenn wir nicht aufpassen, einen Platz einnehmen in unserem Leben, der unser eigenes geistiges Leben bedroht. Darum sagt Jesus auch in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt Gott nicht dienen und dem Mammon. Hier hat er ein konkretes Beispiel genannt. Mammon ist ein aramäisches Wort, das steht für Besitztümer und Geld, aber auch für Nahrung und Verpflegung und in diesem Sinne für den Lebensunterhalt. So alles, was mich irgendwie in meinem Leben, was ich brauche und Wohnung, Kleidung, Nahrung, kann mir etwas sein, dem ich dann ein Diener werde und verpasse dann den anderen Dienst, den ich eigentlich hätte. Es geht letztlich darum, wen du dein Leben weißt und für wen du es ausgibst. Wenn Druck auf dein Leben kommt, dann weißt du, wem du deinen Gehorsam gegeben hast. Ist immer so. In Druckzeiten sehen wir am allerklarsten. Das kann Gott sein. Das hoffe ich, dass wenn Druck auf dein Leben kommt, du nicht die ersten Gedanken hast, wie ich höre jetzt auf meinen Zähnen zu geben und ich gehe aus der Gemeinde und ich habe auch keine Zeit mitzuarbeiten. Haben wir alles schon erlebt. Oder der erste Gedanke ist Glauben, Vertrauen. Ich erinnere mich an all das Gute, was Gott mir schon gegeben hat. Hingabe. Gott, ich werde jetzt noch mehr für dein Reich tun. Einfach um sicher zu gehen, ich bin bei dir, ich bin ganz, ganz nah an dem, was du für mich hast. Sich geliebt zu wissen. Leidensbereitschaft für Jesus. Wenn Leute sich lustig über dich machen, gib ihnen noch einen Grund zum Lachen. Mach dich zum Depp, wenn es sein muss. Für Jesus, nicht einfach so, für Jesus. Sei Gestalter in dieser Zeit, wenn du mit Gott unterwegs bist. Sei proaktiv, sei wissend um deine Berufung, furchtlos und hab dieses Ewigkeitsbewusstsein. Es gibt Momente, da ist es ganz, ganz hilfreich, zu sagen, hey, egal wie dieses Leben hier weitergeht, ich weiß, wo mein Zielort ist. Und das ist nicht meine erste Million oder all diese Dinge. Das ist nett, wenn Gott dir das gibt. Das ist fantastisch. Gott liebt es, dich zu segnen, aber nicht, wenn der Segen dir zum Fluch wird. Und da ist immer eine Gefahr drin, bei jedem von uns. Jeder hat einen anderen Level, wir sind eine andere Höhe, wo wir zu scheitern drohen. Und ich habe manchmal den Eindruck, Gott weiß das. Und er hütet sich, uns über den Bereich weiterzubringen, aber der Teufel möchte es gerne. Manchmal führt der Teufel uns durch gute Dinge in den Bereich rein, wo wir es nicht mehr schaffen. Und dann brauchen wir sehr die Nähe Gottes. Weil ich kann unter so Drucksituationen natürlich auch dem Feind oder meiner eigenen Seele nachlaufen. Dann werde ich Gottes Gebote verletzen. Vielleicht der Lust nachgeben. Ich werde nicht einhalten, was ich zugesagt habe. Ich werde zurechtbiegen oder nicht mehr zurechtbiegen, was ich verbockt habe. Ich werde es einfach laufen lassen. Sorgen und Ängste werde ich pflegen. Ich werde sie aussprechen. Ich werde sie jedem mitteilen. Opfermentalität, Rettermentalität, Tätermentalität. Nur kein Gestalter, weißt du, nur irgendeine Rolle. Hauptsache ich mache was, irgendwas und ich lasse die ungesunden Dinge in meinem Leben wachsen. Das passiert, wenn Druck auf mein Leben kommt und ich dem Feind oder dem eigenen Fleisch mehr nachlaufe als Gott. So, nachdem wir uns jetzt die beiden Arten von Geistern angeschaut haben, möchte ich im dritten Punkt darüber sprechen, wie wir erfolgreich diese Art von Geistern jagen. Welche Strategien uns Gott so hierfür mitgibt. Und die sind gar nicht so kompliziert. Ich bin fast sicher, ihr habt davon schon gehört, vielleicht sogar schon angewendet. Zunächst mal Jakobus 4, Vers 7 bis 8. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. In dieser einen Schriftstelle, Jakobus 4, 7 bis 8, steckt eine riesige, superbe Strategie, wie wir den Feind erfolgreich jagen. Hättet ihr gar nicht gedacht, ne? Es ist sehr simpel, so wie eigentlich alles im Reich Gottes. Es ist recht einfach, ich muss nur gehorchen wollen und das ist wiederum die Entscheidung, das ist mein Part. Hier steht Unterwerfung. Unterwerft euch nun Gott als erstes. Wörtlich bedeutet dieses Wort unter etwas einreihen. Dieses Wort wurde für Soldaten verwendet, die unter der Autorität ihres Befehlshabers standen. Und Jakobus beschreibt mit diesem Wort ein freiwilliges, bewusstes Unterwerfen unter die Autorität Gottes als souveränen Herrscher. Hast du das schon mal durchgespielt in deinem Gedanken, was es heißt, wenn ich mich tatsächlich unterwerfe, mich platt auf den Boden lege? Ich lag eben mal kurz da, das ist für mich, es ist einfach ein Ausdruck, ich unterwerfe mich Gott mit allem. Manchmal ist es hilfreich, ist auch praktisch einfach zu tun. Das ist nicht nur eine katholische Sache, das darfst du auch als freikirchlicher Christ machen, dich hinlegen und sagen, Gott, ich gebe dir alles, ist deins, alles dir. Was bedeutet das? Was wäre der Preis, wenn du dich Gott ganz unterordnest? Nicht nur so die Bereiche, die gut laufen. Ja, meine Finanzen, die gebe ich Gott, weil ich weiß, da bin ich gesegnet. Oder meine Gesundheit von mir aus noch. Aber andere Bereiche vielleicht nicht so. Ja. Ein zweites Wort, was hier steht. Nachdem so unterwerft euch nun Gott, heißt es, widersteht dem Teufel. Und das Wort widersteht stammt vom griechischen Wort antistemi, das sich aus anti, das gegen sich, gegen etwas zu stehen, und intimi, timi bedeutet stehen, zusammensetzt. Somit ergibt sich die Bedeutung von gegen etwas zu stehen oder in Opposition zu stehen. Das meint widerstehe. Dieses Wort demonstriert die Haltung von jemandem, der in feurigem Widerstand zu etwas steht und daher klar entschieden ist, alles zu tun, was in der Kraft steht, um dem, wogegen er steht, zu widerstehen und dessen Wirkungen aufzuhalten. Ihr merkt schon, das ist alles nicht so richtig ohne Leidenschaft. Ja? Leidenschaft oder wie die Bibel es nennt, mit ganzem Herzen, ist ein Schlüssel. Okay, nicht diskutieren können wir jetzt von hier nicht, das ist ein Gottesdienst. Aber ich empfehle euch sehr, darauf zu schauen, wem ich widerstehe und wie ich widerstehe. Beim Widerstehen geht es um 5 Schritte. Das macht es vielleicht nochmal einfacher. Zunächst unterwirf dich Gott. Unterwerfung ist ganz und gar. Entweder ist Gott meine Nummer 1 oder ist niemand. Das ist, wie es einfach in der Praxis aussieht. Zweitens, widerstehe dem Teufel. Und das meint ohne zeitliches Limit. Ob das eine Krankheit ist, ob das eine Versuchung ist, eine Anfechtung ist, sobald du innerlich ein zeitliches Limit setzt, hast du bereits verloren. Weil ich sag dir, der Teufel hat eins gelernt, was wir Christen oft so noch entwickeln dürfen. Nämlich Beständigkeit. Oh, der Teufel ist beständig. Er weiß, dass es eine der wichtigsten Charaktereigenschaften ist, um in irgendeinem Bereich erfolgreich zu sein. Galater 6, Vers 9, meine Lieblingsbibelstelle. Tu das Richtige, beständig und du wirst Erfolg haben. Und das siehst du überall in der Bibel, überall. Dieser Rat ist multimäßig in der Bibel repräsent. So, der Teufel ist beständig. Also sei du beständig. Gib kein Limit. Ja, ich bete jetzt mal 2 Wochen für meine Heilung. Und wenn das halt nicht passiert ist, dann war es halt nicht für mich. Du hast schon verloren. Du brauchst die 2 Wochen nicht. Hör gerade auf. Es bringt nichts. Die 2 Wochen bringen dir gar nichts. Sei vorsichtig. wie du widerstehst. Widerstand ohne zeitliches Limit. Drittens, nahe dich zu Gott, jeden Tag mit Priorität. Bleib ganz nah bei ihm. Nachfolger heißt, ich folge ihm nach. Erfolg, nämlich mit Bindestrich. Er folgt. Ich habe Erfolg, wenn ich dem Richtigen folge, nämlich Jesus Christus. Dann habe ich Erfolg. Wenn ich jemand anderem folge, habe ich keinen Erfolg. Das kann vielleicht sich so nennen, aber es ist nicht ganzheitlich. Es ist immer nur halb. Und oft mehr Schaden als Nutzen. Viertens, reinige und heilige dich, sagt die Bibelstelle hier. Das heißt, halte dich von der Sünde fern. Und wo Sünde in deinem Leben ist, ey, dulde das nicht. Ich habe vor vielen Jahren entschieden, ich will in meinem Leben eine Sünde genauso lange dulden, wie ich eine Stubenfliege in meiner Küche dulde. Sobald sie gesichtet wird, wird sie getötet. Du kannst das anders mit deinen Fliegen machen, aber so mache ich es mit meinen. Ich mag keine Fliegen in meiner Küche. Die dürfen draußen sein, aber nicht drin. Ich mag auch keine Sünden in meinem Leben. Du kannst sie in deinem Leben haben, wenn du möchtest. In meinem Leben möchte ich sie nicht. Sobald ich sie entdecke, wird das Zeug rausgerissen. Egal, was es kostet. Wie? Ganz einfach. Buße, Vergebung, neue Saat. Buße heißt, Gott, vergib mir. Ich habe hier was entdeckt in meinem Leben, das ist nicht gut. Das gefällt dir nicht. Das ist gegen das, was du gesagt hast. Vergib mir. Das ist Buße. Das zweite ist Vergebung. Gott, ich danke dir. Du hast gesagt in 1. Johannes 1, Vers 9, dass du vergibst mir alle Ungerechtigkeit, sobald ich sie dir bringe. Ich nehme das jetzt in Anspruch. Die Vergebung ist mir. Und ich vergebe mir auch selbst. Und das dritte ist neue Saat. Herr, ich werde jetzt genau das tun, was dein Wort sagt und nicht das, was ich bisher getan habe. Wow. Das ist richtig teuer, oder? So ein Leben in Vergebung. Ich sag dir, ein Leben ohne Sünde kostet dich jeden Tag was. Aber es bringt dir die Ewigkeit. Und es bringt dir hier schon Hauch vom Himmel jeden Tag. Und viertens, habe ein ungeteiltes Herz. Ungeteilt, ganzheitlich, leidenschaftlich. Sei bei Gott. Lass Gott ganz klar die Nummer eins sein in jedem Bereich deines Lebens. Das sind 5 einfache Tipps, die diese Bibelstelle mit sich bringt und die eine mächtige Strategie darstellen, wenn du sie lebst. Du findest die in dem Handout auch nachher. Das heißt, das Handout solltest du dir unbedingt nochmal genauer anschauen. Am besten 2-3 Mal und die Predigt darfst du dir gerne noch 10 Mal anhören, weil du wirst noch viele Sachen entdecken. Meine Predigten sind meistens Kompressionspredigten. Das heißt, ich versuche viele Dinge in eine Predigt zu packen, die du dir allerdings auch in 10 Predigten hättest anhören können. Die werden dann so Leitpredigten. Aber ich bin nicht so oft, ich kann nicht jede Woche predigen, also ich möchte, dass ihr die Dinge trotzdem mitbekommt, und zwar mehr, als ich selbst jede Woche schaffen würde. Also Widerstand ist eine wichtige Sache, wichtige Strategie 1. Die zweite Strategie ist Flucht. Wir haben hier in unserem wunderschönen Limburg das einzige Stalingrad-Denkmal in Deutschland. Ich bin in gewisser Weise sehr verbunden mit den Stalingrad-Kämpfern und habe einiges gelesen, auch von dem Herrn Zank, der jahrelang der Vorsitzende war, der ehemaligen Stalingrad-Kämpfer. Inzwischen ist er auch gestorben, hat ein paar Bücher geschrieben. So, ich habe mich damit mal sehr intensiv beschäftigt und weiß, dass der Kessel von Stalingrad bis heute in der Weltgeschichte als eine der törichtsten Opferungen einer ganzen Armee gilt. Zweiter Weltkrieg. Weil man die Flucht verbot, es gab diesen Durchhaltebefehl, den Hitler, Generalfeldmarschall Paulus, durchgaben, sagte, ihr haltet Stalingrad, ihr werdet nicht euch zurückziehen. Es gab noch verschiedene Befreiungsgedanken, dazu kam es aber nicht nur. Diese Männer, und wir reden von 230.000 deutschen und verbündeten Soldaten, die hier in dieser ausweglosen Situation in einer Stadt gefangen waren durch diesen Befehl. Sie durften nicht fliehen, sie hätten fliehen können und sie hätten fliehen müssen. Jeder gesunde Stratege hätte gesagt, raus aus der Stadt, so schnell wie irgend möglich. Wenn die eingekesselt wird, kommt ihr nie wieder da raus. Aber nicht Hitler, nein, wir geben keinen Fußboden breit. Eine militärische, katastrophale Entscheidung. 110.000 überlebten diesen Kessel von den 230.000, die es waren. Und die ergaben sich schließlich den russischen Kräften und wurden in Kriegsgefangenschaft geführt. Und von den 110.000 kamen 6.000 Jahre später lebendig nach Hause. Der Rest starb in einer furchtbaren Kriegsgefangenschaft. Diese Männer, das sind deutsche Väter, Söhne, Brüder gewesen. Die starben einen aussichtslosen Kampf. Die wurden völlig umsonst geopfert. Es gab keinen Sinn für diese Schlacht. Ihre einzig richtige Reaktion wäre nicht Widerstand gewesen, sondern Flucht. Und manchmal geht es uns Christen auch so. Da, wo wir die Flucht antreten sollten, als gesunde Strategie, versuchen wir es mit Widerstand. Ich habe so oft erlebt, wie Christen frei wurden von Pornografie oder von von Alkohol oder Nikotin. Und ich sage nichts Neues einigen. Nach so einer Befreiung ist die Befreiung so unglaublich, so exzellent, dass man sich nie mehr vorstellen kann, sowas überhaupt jemals nochmal zu tun. Ich würde doch nie mehr eine Zigarette nehmen. Ich würde doch niemals mehr ein Porno anschauen oder was die Sache war. Und ich sage dann in der Regel, bitte, du hast jetzt eine Phase, die hält nicht lange. Nutz diese Phase, dein Leben aufzuräumen. Schmeiß alles weg, was an Nachschub in deinem Haus ist. Egal, Zigaretten, Alkohol oder Pornohefte oder was auch immer. Säuber jetzt in dieser Phase. Ach nein, ich bin nie mehr versuchbar. Halte dich von Leuten fern, die damit drin hängen. Stell dich nicht mehr zu den Rauchern in die Pause raus. Geh nicht in die Kneipe. Meide diese Orte, wo du bisher... Ja? Nein, ich krieg das hin, ich kann dir jetzt von Jesus erzählen. Ich sage, stopp, das ist nicht, wie es funktioniert. Du bist frei, um dein Leben aufzuräumen. Und dann wirst du spüren, diese übernatürliche Befreiungssituation lässt nach. Und wenn du dann nicht dein Leben aufgeräumt hast, rutschst du genau wieder in dieselbe miserable Sache raus. Und die nächste Befreiung ist viel schwieriger. Viel schwieriger, weil ich habe ja Entscheidungen getroffen. Oder auch nicht. So, viele Christen handeln ähnlich töricht. Statt zu fliehen, leisten sie Widerstand. Scheinbar ist das ja auch die richtige Strategie. Und doch ist es sie nicht. Obwohl sie durch Gebundenheiten, alte Verletzungen, ihre Persönlichkeitsstruktur, durch Süchte, durch Charakterfehler, durch gewisse Schlachten nicht gewinnen können, gehen sie immer wieder auf das Schlachtfeld ihrer Niederlage zurück. Und das Ergebnis ist dann ein Rückfall in alte Sünden, in Abhängigkeit, in neue Schmerzen. Und oft bekommt Gott dann sogar die Schuld dafür in die Füße geschoben. Siehste, die Heilung war nicht auf Dauer. Siehste, die Befreiung war nicht von Gott. Guck, Gott hat mich nicht ganz frei gemacht. Und ich denke, hey, wie dumm bist du eigentlich? Gott die Schuld zu geben für dein eigenes Versagen. Weißt du, weil Gott um unsere Anfälligkeit für bestimmte Sünden weiß, warnt er uns an verschiedenen Stellen und mahnt uns zur Flucht. Gleichzeitig ruft er uns auf ein anderes Schlachtfeld und gibt uns hierfür einen Jagdbefehl. Doch sind es ganz andere Dinge, die wir erjagen, als die, vor denen wir fliehen. Im 1. Korinther 10, Vers 14 steht, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Das kann vieles sein, Götzendienst. Das muss nicht unbedingt die Figur der Astarte sein oder der Baal, der irgendwo steht, wo man sich niederwirft. Das kann das Auto sein. Das kann die Traumfrau sein. Das kann irgendwas sein, was Gottes Platz einnimmt in deinem Denken. Eine Fernsehserie kann das sein. Keine Ahnung, ganz lapidare Dinge, die an sich gar nicht böse sein müssen, können Götzen werden. Und Paulus sagt, hey, flieh. Und du merkst, das ist etwas, was sich bedrohlich an die Stelle Gottes erhebt in deinem Leben. Flieh davor. Raus da. Lass nicht zu, dass dich das einnimmt. Im 1. Korinther 6, Vers 18 schreibt Paulus, flieht die Unzucht. Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt in seinem eigenen Leib. Ja, Mai, was ist das denn? Unzucht. Unzucht heißt, du hast Sex mit jemandem, der nicht dein Ehepartner ist. Mit dem du noch nicht verheiratet bist, mit dem du vielleicht nie verheiratet sein wirst. Davor sollst du fliehen. Wie macht man das? Du hältst dich fern. Weißt du, unsere Großvatergeneration, die hat das noch komplett beherrscht. Da gab es eine Anstandsdame. Da gingen nicht einfach zwei junge Leute alleine mal in die Disco und nachher nochmal ins Auto zusammen und zu sich nach Hause und all die schönen Gelegenheiten, ja, wo man eben genau das Gegenteil von dem tun könnte, was man eigentlich tun sollte. Ja, der Clique ausgehen ist eine coole Sache als junger Mensch. Ist eine coole Sache. Aber pass auf, was du mit jemandem alleine machst, der nicht dein Geschlecht hat. Man fällt schnell. Und du verschenkst was und verlierst was, was du nie mehr bekommen kannst. Deine Unschuld ist eine einmalige Sache. Die gehört deinem Ehepartner. Heb dich auf. Nur weil alle anderen das anders machen, ist das andere nicht richtig. Je länger du denen zuguckst, desto mehr weißt du, dass es so ist. Wenn Partner 2, 3, 4, 5 kommt und du merkst, wie oberflächlich die Partnerschaften nach ein paar Partnerwechsel werden, wie groß die Verletzungen sind, wie wenig da noch von dem ist, was du mal gedacht hast, wie es eigentlich richtig wäre, mit deiner Traumfrau oder deinem Traummann ein Leben zu verbringen, Familie zu gründen. Der Preis ist so hoch. Aber das ist nicht das Thema. Das ist nur eine der Sachen, vor denen wir fliehen sollten. Auch als Verheirateter, ich empfehle dir sehr, fliehe. Als Mann, hab kein Mittagessen mit einer Frau. Auch wenn es deine Kollegin ist, auch wenn es deine Chefin ist. Finde einen Weg, das anders zu handhaben. Sitz nicht im Auto mit jemandem vom anderen Geschlecht, wenn du verheiratet bist. Und es ist nicht deine Frau. Pass auf. Gute Männer, gute Frauen sind gefallen durch diese Sachen. Keiner hat das vor. Wir sind keine Sexmonster. Und doch gibt es Situationen, es gibt Zeiten und der Teufel weiß, Und dann ist da jemand, der leitet dir sein Ohr, der hört dir zu, der gibt dir die Anerkennung, die dir dein Mann nicht mehr gibt. Der macht dir Komplimente. Oder die Frau hört dir endlich mal zu, lieber Mann, die erkennt, was für eine Leistung du bringst in deiner Firma, was du so alles opferst für deine Familie. Und deine Frau sieht es natürlich nicht, aber die Sekretärin, ne? Oder die Kollegin. Und ehe man sich versieht, geht es hier los oder hier los. Und das andere ist oft nur eine Frage der Zeit. Und was dann kaputt gehauen wird, ist so groß und heilt so langsam. 2. Timotheusbrief, also diesem jungen Pastor Timotheus, schreibt Paulus Folgendes. So fliehe nun den jugendlichen Lüsten, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wir sollen also jugendlichen Lüsten fliehen, das ist eine gute Sache. Da könnten wir jetzt auch viele Sachen aufzählen, aber du warst mal jugendlich, du weißt also, was das sein könnte. Und noch eine Stelle auch an den jungen Pastor Timotheus. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Paulus fordert diesen jungen Pastor auf, in diesen Versen 11 und 12, mit 4 Tätigkeitsworten. Er sagt, fliehe diesen Dingen, jage nach den anderen Dingen, kämpfe den guten Ringkampf und ergreife das ewige Leben. Paulus macht deutlich, dass der Mensch Gottes sich mit Entschlossenheit von manchen Dingen distanzieren, also vor ihnen fliehen muss, während andere mit derselben Entschlossenheit gejagt werden müssen. Echtes Christsein ist nicht einfach ein gemütliches auf der Straße des Lebens unterwegs sein, sondern eine entschiedene Bewegung in Richtung eines klaren Zieles. Das hier mit flieht übersetzte griechische Wort bedeutet übrigens, renne so schnell du kannst. Hastig rennen oder ergreife die Flucht. So, Paulus gebraucht immer drastische Worte. Er ist keiner der Mittelmaß. Er sagt, hey, lauf so schnell du kannst, wenn du merkst, die Sache ist dabei, dich zu überwältigen. Lauf! Es gibt Dinge, denen widerstehen wir. Die überwinden wir mit Entscheidungen, mit den richtigen Leuten an unserer Seite, mit der richtigen Lehre. Und andere Dinge wissen wir. Ey, hier bin ich wund. Hier bin ich anfechtbar. Das mag der schaffen. Ich aber gerade nicht. Ich kenne mich. Hier bin ich schon gefallen. Lauf! Ist keine Schande. Die Bibel sagt, wir sollen laufen. Es gibt Situationen, da dürfen wir laufen. Das ist in Ordnung. Ist keine Schande. Und dann noch eine Strategie, die heißt Dankbarkeit. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, deswegen hier ganz kurz und knackig mit 2 Bibelstellen. Weil egal, ob wir den Feind jagen oder im Glauben vor ihm fliehen und den Dingen Gottes nachjagen, die dritte Strategie greift in allen Situationen und ist eine ganz entscheidende Unterstützungslinie für unsere Schlachten. Dankbarkeit. 1. Thessalonicher 5. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da steht nicht für alles, aber in allem. Okay? Es gibt Dinge, für die musst du überhaupt nicht dankbar sein. Aber in all dem dankbar zu bleiben. Und sei es nur für deine Rettung und dass der Herr bei dir ist. Dinge gehen anders aus, wenn du die Haltung mitbringst. Und im Philipperbrief sagt Paulus, sorgt euch um nichts, eine gute Nachricht, sondern in allem lasst durch Gebet und flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also mit einer anderen Haltung als Gott, wieso lässt du das zu? Gott, warum geht's mir so schlecht? Gott, warum trifft's immer mich? Das ist wirkungsloses Geblapper. Völlig fruchtlos. Du wirst Rechenschaft geben müssen irgendwann über jedes unnütze Wort. Aber wenn du anfängst, sagst Gott, ich danke dir so sehr. Okay, hier ist gerade jemand gestorben, da ist jemand schwer krank und ich habe gerade meinen Job verloren und weiß nicht, wovon ich die Miete bezahlen muss. Aber Herr, ich ehre dich, du bist mein König, du bist mein Gott, du bist mein Versorger in allem. Alles wird gut, solange Gott Herr ist. Eine ganz andere Art zu beten. Auch wenn die Ziele dieselben sein mögen. Die Bibel sagt, es gibt ein Gebet, das ankommt und eins, was nie weiterkommt, als bis zur Decke. Und wenn du mit Dankbarkeit mit Gott umgehst, ey, das ist übrigens auch so in der Familie. Du kannst dir um Dinge bitten, du kannst Dinge fordern oder du kannst mit Dankbarkeit anfangen. Wenn ihr Eltern seid, dann wisst eure Kinder kommen und die fangen an erstmal, oh danke übrigens, danke. Danke, dass ihr mich hier immer noch ertragt, obwohl ich schon 18 bin, dass ihr mich so versorgt, dass ihr mir relativ wenig Geld abnehmt, dass ich hier wohnen darf. Und ich hatte so eine Idee, könnte ich mir vielleicht noch einen Durchbruch in mein Zimmer machen und irgendwas. Ist das eine andere Nummer als, übrigens, ich möchte gerne einen Durchbruch in mein Zimmer machen. Könnt ihr das bezahlen, bitte? Welcher Bitte gibst du lieber nach? Verstehst du? Das ist einfach, wie wir Menschen verstehen das und denken dann, Gott wäre so viel anders. Wir sind nach seinem Bild gemacht. Ne? Weißt noch. Zählen, Götzen nach ihm. So vieles von dem, was wir empfinden, empfindet er gerade so. Er ist sprechender Geist, wie du und ich auch. Ich fasse zusammen. Wir wurden nach Gottes Bild geschaffen, als sprechender Geist mit einem Herrschaftsauftrag. Wir leben in einer geistlichen Welt, wo es ums Glauben und entsprechende Reden geht. Wir haben die Wahl, den falschen Dingen oder den richtigen Dingen nachzujagen. Und jagen ist immer aktiv, gezielt und mit ganzem Einsatz. Wir jagen dem Geist Gottes nach mit dem Ziel, in ihm zu bleiben und seine Worte in uns bleiben zu behalten. Der Kampf geht um die Wirksamkeit des geglaubten und gesprochenen Wortes und um unseren Gehorsam. Unsere Kampfstrategien sind Widerstand, Flucht und Dankbarkeit. Und jetzt bitte ich euch, mit mir zu stehen. Ich möchte zunächst die von euch einladen, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Jesus mein Leben gegeben. Ich habe noch nie Buße getan über mein bisheriges Leben, weil mir das überhaupt nicht klar war und ich das noch nie gehört habe. Aber jetzt verstehe ich, wenn Jesus am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat, muss ich eigentlich nur hingehen und sagen, Gott, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und ich nehme dieses Opfer von dir für mich an und darf dieses ewige Leben empfangen und damit geistlich verbunden sein mit dem Vater im Himmel. Wer ist hier und sagt, das ist mein Gebet, ich möchte heute mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte ihn um Vergebung meiner Schuld bitten. Darf ich das sehen? Dankeschön. Geht in euch, Leute. Das ist eure Chance. Ich frage noch einmal. Wer ist da und sagt, ich möchte heute ganze Sache mit Jesus machen? Ich möchte Vergebung meiner Schuld. Ich will ihn mitnehmen hier nach Hause. Ob wir uns wiedersehen, weiß ich nicht, aber im Himmel. Bestimmt. Okay, lasst uns ein Gebet sprechen. Auch die, die zu Hause zuhören, ihr seid eingeladen mitzusprechen. Und wenn du das Gebet schon mal gesprochen hast und du weißt, du hast dich meilenweit entfernt von Gott, dann ist es auch dein Gebet. So, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du jetzt zu Rechten Gottes des Vaters sitzt. Bitte vergib mir meine Lebensschuld und heile mich. Ich nehme in Anspruch, dass ich ab heute dein Kind bin. Und ich entscheide mich, ich will dir folgen, mein Leben lang, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Das war das eine. Bleibt bitte nochmal stehen. Das war das eine Gebet. Das andere, ich möchte die einladen von euch, die genau wissen, dass sie die Strategien verwechselt oder auch gar nicht gegangen haben. Und die, die sagen, ich bin Christ, okay, aber Nachfolger, den Preis wollte ich bisher nie zahlen. Ich wollte nie wirklich, dass Gott mein Zentrum ist in allem. Es gab Bereiche, die habe ich zurückgehalten. Ich möchte euch einladen, wenn ihr das ändern wollt, kommt jetzt nach vorne, kommt hier vorne vors Kreuz. Ich möchte gerne mit euch beten. Wenn du dich schämst, hast du die Entscheidung noch nicht getroffen, weil dann wäre dir das scheißegal. Entschuldigung. Er ist für dich gestorben am Kreuz, er hat alles bezahlt. Und ihm nachzufolgen ist die höchste Ehre, die es auf diesem Planeten gibt. Komm, ich warte noch einen Augenblick. Ich möchte niemanden hier rausgehen lassen, der nur als Christ hier rausgeht und nicht als Jünger, wozu du berufen bist. Ehre sei Gott. Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn ihr gesund genug seid, euch gut geht, bitte kniet doch einfach. Kniet vor dem Kreuz. Das ist der Grund, warum wir überhaupt Jüngerschaft haben dürfen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, ich ehre dich für jeden, der hier kniet, für jede Frau, für jeden Mann. Und ich weiß, dass du dich mehr freust als irgendjemand sonst in diesem Raum. Weil jetzt Schleusen aufgehen, Segensschleusen, die lange verschlossen waren. Du wolltest so gern helfen, aber du durftest nicht, weil wir nicht so weit gehen wollten mit dir. Jetzt, Herr, sind wir dir ganz und gar. Jeder Einzelne drückt das gerade aus durch sein Knien vor dir. Du bist unser Feldherr, du bist unser König, du bist unser Dienstherr, du bist unser Vater und viel, viel mehr. So nimm uns jetzt ganz neu in deine Nachfolge. Und Herr, ich bete, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass du nicht nur die Nachfolge annimmst, sondern dass du Berufung freisetzt über jedem, Herr. Deine Berufung ist königlich und göttlich und ich weiß, du hast für jeden einen Plan. Ich bete, dass dein Plan in Erfüllung kommt, dass größere Dinge geschehen, als wir uns das jetzt vorstellen, weil du größer bist als alles, was wir uns vorstellen können. Hier knien Prinzen und Prinzessinnen des höchsten aller Könige und sie haben einen Auftrag auf dieser Erde, in diesem Leben. Ich bete, dass dein Sinn und dein Ziel klar wird, dass du sie von heute an in einer Art und Weise führst, wie sie es bisher noch nicht kennen. Gemäß der Berufung, die du hast. Komm, Herr. Komm, Herr. Du bist gut und deine Gnade wird ewiglich für alle, die dich lieben. Ich danke dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du jeden von uns annimmst, als deinen Diener, als deine Dienerin. Und uns bevollmächtigst, gerade jetzt, mit mehr, als wir erbitten und verstehen können. Dass du uns hineinführst in die Werke des Vaters nach 1. Epheser 3, Vers 10. Dass du uns hineinführst, genau in diese vorbereiteten Werke des Vaters. Zeig du, was du für uns hast. Und dieses Leben ist mehr als nur sinnvoll und zielvoll, es ist kraftvoll und voller Herrlichkeit. Danke, dass Menschen durch uns sehen, wie gut du bist, dass es deine Güte ist, die Menschen zur Umkehr führt, weil sie sieht, wie du in und durch jeden von uns hier wirkst. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. So seid willkommen in der Armee des Herrn, denn das seid ihr jetzt als Jünger. Und schaut, was er mit euch macht und was er vorbereitet hat als nächste Schritte für euch. Amen. Liebe Iris, danke euch für eure Aufmerksamkeit.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.